Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Große Koalition bemüht sich in der Edati-Affäre, die Wogen zu glätten. Noch ist aber keine Annäherung von Union und SPD in Sicht. Klärung soll nun ein Gespräch der drei Parteichefs morgen Abend bringen. Die Unionsspitzen machten heute klar, dass sie auf eine lückenlose Aufklärung der Affäre setzen. SPD-Chef Gabriel verteidigte das Vorgehen seiner Partei und wies Forderungen nach personellen Konsequenzen zurück.
Unter Druck. Die Ermittlungen gegen Sebastian Edati haben heute zu einem klaren Votum der SPD geführt. Edati muss jetzt auch mit einem Parteiausschlussverfahren rechnen.
Unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz sind Präsidium und SPD-Parteivorstand entsetzt und fassungslos über diese Handlungen und über das Verhalten Sebastian Edatis.
Infolge der Affäre musste der CSU-Ex-Innenminister zurücktreten, weil er die SPD-Spitze informiert hatte. Im Visier seitdem Thomas Oppermann, SPD-Fraktionschef. Er hatte den Vorgang öffentlich gemacht und damit die erste Krise der Großen Koalition ausgelöst. Die Union hatte auch seinen Rücktritt gefordert. Heute allerdings erhielt er offensiv die Rückendeckung seiner Partei.
Thomas Oppermann hat in dieser Woche das getan, was man in einer solchen Situation zu Recht von einem Politiker allemal von einem Fraktionsvorsitzenden erwarten kann. Er hat offen und transparent über den Sachverhalt informiert und er hat seine Erklärung zuvor mit Hans-Peter Friedrich abgestimmt.
Gabriel selbst hatte am Abend vor der Veröffentlichung die Kanzlerin informiert. Mutmaßungen allerdings, dass Edati womöglich seitens der SPD gewarnt worden war, wies Gabriel als abwegig zurück. Die Bundeskanzlerin ließ dem SPD-Chef heute ihr Vertrauen aussprechen, allerdings...
Jetzt ist es für die Bundeskanzlerin wichtig, dass alle im Raum stehenden Fragen überzeugend geklärt werden. In welcher Form, in welchen Gremien das im Bundestag zum Beispiel geschieht, das hat natürlich das Parlament selber zu entscheiden.
Zur Stunde festliches Abendessen der Minister beim Bundespräsidenten, trotz angespannter Lage. Morgen kommen die drei Parteivorsitzenden zusammen. Von diesem Treffen dürfte der weitere Fortgang der Großen Koalition entscheidend abhängen.
Nach dem Rücktritt des bisherigen Landwirtschaftsministers Friedrich im Zuge der Edati-Affäre steht ein Nachfolger fest. Der Staatssekretär im Entwicklungsministerium Christian Schmidt übernimmt das Ministeramt. Der CSU-Politiker erhielt in Berlin die Ernennungsurkunde von Bundespräsident Gauck. Zuvor hatte er Friedrich aus dem Amt entlassen und ihm für seine Arbeit gedankt. In München machte die CSU auch heute ihrem Ärger über die Affäre Luft.
Horst Seehofer lächelnd und gut gelaunt, die Einladung der CSU zum politischen Aschermittwoch. Doch von diesem Bild ist der Gemütszustand des Parteichefs heute meilenweit entfernt. Der Fall Edati, der Rücktritt Friedrichs, setzt der CSU zu.
Man kann nur mit einem guten Grundvertrauen gute Arbeit leisten. Und darum geht es, dieses Grundvertrauen zu debattieren, die Voraussetzungen, warum das gestört worden ist.
Vertrauliche Informationen zum Fall Edati seien bei der SPD wie in einem Schneeballsystem weitergegeben worden. Der Ärger der CSU fokussiert sich auf den SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Der Generalsekretär fährt die Krallen aus.
Herr Kollege Oppermann trägt aus CSU-Sicht die politische Verantwortung. Er hat durch seine Widersprüche, durch seine Wichtigtuerei, durch seinen Vertrauensmissbrauch und seine verschiedenen Varianten der Darstellung die Große Koalition in eine schwere Krise gestürzt.
Da wirkt der Amtsantritt des neuen Landwirtschaftsministers Christian Schmidt heute in Berlin eher wie eine unangenehme Pflichtübung. Sein Vorgänger Hans-Peter Friedrich soll weiter prominent auf der Berliner Politbühne präsent sein als stellvertretender Fraktionschef der Union.
Zur Edati-Affäre und zu den Erwartungen an das morgige Treffen der Parteispitzen jetzt live aus Berlin Ulrich Deppendorf.
Eine schwere Aufgabe für die drei Parteivorsitzenden, das Vertrauen innerhalb der Koalition morgen bei ihrem Dreiertreffen wiederherzustellen. Nach den heutigen Äußerungen von SPD-Chef Gabriel ist das Misstrauen bei der Union und hier bei der CSU und CDU weiter groß. Neben Drohungen und Forderungen nach weiterer Aufklärung über Oppermanns Rolle sendet die Union zwar das Signal an die SPD, dass sie die Große Koalition weiterführen möchte, aber die CSU wird für den Verbleib von Thomas Oppermann Kompensation fordern, personell oder bei der Energiepolitik. Noch sind viele Fragen offen, nicht nur im Fall Oppermann, sondern auch im Hinblick auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft in Hannover und anderer Justizbehörden. Vorstellbar daher, dass sich die Koalitionsparteien sogar dem Wunsch der Opposition nach einem Untersuchungsausschuss anschließen könnten. Der Fall Edati und die Folgen werden in dieser großen Koalition noch lange nachwirken. Und zurück bleibt wohl auch ein geschwächter SPD-Fraktionsvorsitzender Oppermann. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
Mehr zum Fall Edati und dem Klima in der Koalition gibt es bei uns im Internet auf tagesschau.de. Gegen den beurlaubten Limburger Bischof Thebats van Elst sind neue Vorwürfe laut geworden. Der Kirchenmann soll eine Stiftung aufgelöst haben, die arme, kinderreiche Familien unterstützte. Die Stiftungsgelder könnten in die Finanzierung des millionenteuren neuen Bischofssitzes geflossen sein. Klarheit in den Fall Thebats van Elst soll der Bericht einer kirchlichen Kommission bringen, die derzeit das Finanzgebaren des Bischofs untersucht.
Das Bistum Limburg hatte 1949 eine Stiftung ins Leben gerufen, die kinderreiche Familien unterstützen sollte, Wohnungen zu bezahlen. 2011 wurde nach Informationen des Hessischen Rundfunks diese Stiftung durch Bischof Franz-Peter Thebats van Elst aufgelöst, unbemerkt, was an den Finanzstrukturen der Kirche liegt. Auf der einen Seite gibt es den öffentlichen Bistumshaushalt, finanziert etwa durch Kirchensteuern. Zudem gibt es den bischöflichen Stuhl, Erbschaften landen hier, Einnahmen aus Immobilien und Stiftungen. Der bischöfliche Stuhl wird ausschließlich vom Bischof und wenigen engen Vertrauten kontrolliert. Nach Medienberichten soll der Bischof flüssig gewordenes Kapital in Millionenhöhe zweckentfremdet haben, zur Finanzierung seines über 30 Millionen Euro teuren Bischofssitzes. Das wäre unter keinen Umständen erlaubt, sagen Kirchenrechtler.
Denken Sie nochmal dran, dass Frauen und Männer in den 40er, 50er Jahren hierfür Geld gegeben haben, im Bewusstsein, sie unterstützen damit Wohnbau von kinderreichen Familien. Und der Stiftungszweck ist so kirchenrechtlich heilig, also immer zu wahren.
Klarheit soll es nach Auskunft der Bischofskonferenz nicht vor kommender Woche geben, wenn der lang erwartete Prüfbericht zu den Limburger Kirchenfinanzen an den Vatikan in Rom geht.
Die Verteidigungsstrategie des Thebats van Elst-Umfelds war bislang, umstrittene Finanzaktionen vor allem dem mittlerweile ausgeschiedenen Generalvikar anzulasten. Das funktioniert nun nicht mehr. Die Stiftung kann nur der Bischof selbst aufgelöst haben. Nun wächst der Druck auf den Papst. Längst wird international beobachtet, wie er im Fall des Limburger Bischofs entscheidet.
Beim ADAC-Preis Gelber Engel ist offenbar seit Jahren manipuliert worden. Wie der Autoclub mitteilte, fanden unabhängige Prüfer Belege, dass bei der Wahl des Lieblingsautos seit 2009 vermutlich auch schon früher die Teilnehmerzahlen geschönt wurden und die Rangfolge der Gewinner verändert wurde. Ziel sei es wohl gewesen, eine größere Markenvielfalt vorzuspiegeln.
Bundeskanzlerin Merkel hat in Berlin die ukrainischen Oppositionspolitiker Vitali Klitschko und Arseni Yatsenyuk empfangen. Nach Regierungsangaben will die Bundesregierung mit beiden Konfliktparteien in der Ukraine im Gespräch bleiben. Vor dem Treffen hatte Klitschko erneut Sanktionen gegen die Führung in Kiew gefordert. Am Abend war auch ein Treffen mit Außenminister Steinmeier geplant.
In Italien hat der Chef der sozialdemokratischen Partei Renzi den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Der 39-Jährige will von morgen an Gespräche mit den Parteien führen, um eine stabile Mehrheit im Parlament zu gewährleisten. Für seine ersten Regierungsmonate kündigte er ein ehrgeiziges Programm an.
Er verkauft sich gerne als der junge Unverbrauchte, der die Dinge lieber anpackt, als zu schwätzen. Da bleibt Matteo Renzi eigentlich gar nichts anderes übrig, als sich selbst ans Steuer zu setzen, um beim Staatspräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung abzuholen. Ungewöhnlich lange dauert das, 1,5 Stunden, ehe Renzi dann der Öffentlichkeit sein durchaus sportliches Anfangsprogramm vorstellt. Noch im Februar Reform des Wahlrechts und der Institutionen, im März Reform des Arbeitsmarktes, im April die öffentliche Verwaltung und im Mai die Steuern. Mit seinen 39 Jahren der jüngste Ministerpräsident, den das Land je hatte. Bis jetzt noch Bürgermeister von Florenz, gilt er als charismatisch. Dienstlich Termine mit dem Fahrrad. Sich selbst bezeichnet er als Verschrotter, der die alte Politikergarde und deren Untätigkeit durch den Wolf dreht. Ich halte viel von ihm. Hauptsache, er packt sofort Reformen an. Er denkt nur an sich, das Volk kommt bei ihm erst danach. Viel schön klingendes Geschwätz, wenig Taten. Morgen und übermorgen will er seine Regierung zusammenstellen. Am Donnerstag soll sie vereidigt werden. Matteo Renzi hat sich sehr viel vorgenommen. Mindestens bis zum Jahr 2018 will er regieren und dabei ein sehr ehrgeiziges Reformprogramm verwirklichen. Selbst für einen Mann mit seinem Machtinstinkt könnte das schwierig werden, denn die Mehrheitsverhältnisse bleiben weiterhin wackelig.
UN-Experten haben schwere Vorwürfe gegen die nordkoreanische Führung um Staatschef Kim Jong-un erhoben. In dem kommunistischen Land würden seit Jahrzehnten schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, heißt es in einem heute in Genf vorgelegten Bericht. Konkret ist von Aushungern, Vergewaltigen, Folter und Mord die Rede. Die Kommission war vor 9 Monaten vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzt worden und stützt sich auf Zeugenaussagen. Ins Land selbst durfte sie nicht.
Hinter diesem Tor beginnt das Grauen. Seltene Bilder eines nordkoreanischen Straflagers. Die Gefangenen werden wie Sklaven gehalten, den wenigsten gelingt die Flucht. Sie erzählen von Folter, Vergewaltigungen, Exekutionen, Hungertod. Sie wecken dich täglich um 3.30 Uhr. Die Arbeit beginnt um 4.30 Uhr. Dann musst du bis zur Dunkelheit durcharbeiten. Die Menschen sind so hungrig, sie essen sogar Bohnen und Maisreste im Kot von Tieren. Meine Eltern verhungerten. Es gab keine Särge. Ich habe sie in Stroh gewickelt, weggetragen und selbst beerdigt. Eine UN-Kommission hat 320 Opfer und Zeugen aus Nordkorea angehört. So entstand ein dichtes Bild schwerster Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so der Vorsitzende Kirby. Den umfangreichen Bericht stellte er heute in Genf vor. Ein Wachmann erzählte uns, dass er die Leichen von Gefangenen in Tonnen geworfen, verbrannt und als Dünger verwandt habe. Das erinnert mich durchaus an die Gräueltaten in den Konzentrationslagern zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Nordkoreas Machtelite um Staatsführer Kim Jong-un müsse dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Die Welt könne nicht länger zuschauen. Jetzt weiß die internationale Gemeinschaft Bescheid. Es gibt keine Entschuldigung mehr, nichts zu tun, weil man nichts gewusst habe. Noch aber hält China schützend seine Hand über das Regime. Nordkorea selbst weist die UN-Recherchen als frei erfunden zurück.
Die deutschen Skispringer haben nach einem spannenden Wettkampf in Sotschi vor wenigen Minuten Gold im Teamwettbewerb geholt und die Konkurrenz aus Österreich auf Platz 2 verwiesen. Für die Zweierbob-Piloten war der 10. Wettkampftag weniger erfolgreich. Ihre seit 2002 andauernde Siegesserie endete weit entfernt vom Edelmetall. Auch bei den Biathletinnen blieb die Freude aus. Efi Sachenbacher-Steele fehlte am Ende nur eine Sekunde für einen Medaillenrang.
Am Ende dominierte mal wieder die Enttäuschung bei den Biathletinnen, dieses Mal bei Efi Sachenbacher-Steele. Dass die überragende Daria Domracheva nicht zu schlagen sein würde, das war schnell klar im Massenstart der Frauen. Efi Sachenbacher-Steele lief eigentlich ein tolles Rennen, blieb fehlerfrei am Schießstand, sonst häufig ihrer Schwäche, ging als Dritte auf den letzten Streckenabschnitt. Daria Domracheva gewann überlegen bereits das dritte Gold für die Weißrussin in Sotschi. Beeindruckend. Im Zielsprint um Bronze aber zog Efi Sachenbacher-Steele den Kürzeren gegen die Norwegerin Eckhoff. Eine Sekunde fehlte zum so erhofften Edelmetall. Immerhin das beste Ergebnis einer deutschen Biathletin.
Wenn man so knapp an der Medaille dran ist, dann möchte man natürlich, aber mir hat einfach so der letzte Punch gefehlt am Schluss.
Den deutschen Bobfahrern blieb dagegen nur noch Galgenhumor nach der Entscheidung im Zweier. Sie haderten mit sich und dem Material. Der Beste war noch Weltmeister Francesco Friedrich auf Platz 8. So schlecht waren die Deutschen im Zweierbob bei Olympia, zuletzt 1956. Über Gold durften die Gastgeber jubeln. Olympiasieger im Zweierbob Alexander Subkov.
Mirko Slomka ist neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Der Verein stellte den 46-Jährigen heute offiziell als Nachfolger von Bert van Marwijk vor. Der Niederländer war als Reaktion auf die anhaltende Talfahrt mit 8 Niederlagen in Folge entlassen worden. Slomka wird beim Tabellenvorletzten erstmals am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf der Bank sitzen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Februar.
Morgen sorgt hoher Luftdruck noch verbreitet für freundliches Wetter in Deutschland. Später lenkt dann der Ausläufer eines Nordseetiefs Wolken heran, die sich am Mittwoch mit Regen übers ganze Land ausbreiten. Heute Nacht gibt's im Nordosten dichte Wolken, sonst ist es vielerorts klar. Vor allem vom Südosten bis in die Mitte bilden sich Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich morgen zäh halten können. Abseits davon wird es verbreitet freundlich. Besonders im Nordwesten und Westen ziehen später immer mehr Wolken auf und am Abend beginnt es zu regnen. Der südliche Wind wird schwach bis mäßig, an der See mitunter auch frisch. An der Küste sowie im Nordwesten heute noch 2 bis 4 Grad, sonst Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Am Tag Temperaturen von 6 Grad an der Nordseeküste bis 14 Grad am Neckar. Am Mittwoch gibt's viele Wolken und gebietsweise Regen. Am Donnerstag im Norden und Westen etwas Regen. Im Osten und Süden eine Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne. Am Freitag überall unbeständig. Im Bergland fällt auch Schnee.